Mückes Mikromedizin. Der Audiosnack, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin, zu einer ganz besonderen Folge von Mückes Mikromedizin, weil heute sitzen nicht nur Martin und ich hier, sondern wir haben einen tollen und ganz besonderen Gast heute, nämlich Delfina. Hallo, liebe Delfina, herzlich willkommen.
Hallo, danke schön, dass ich hier sein darf.
Martin, du natürlich auch.
Sehen uns mal live.
Ja, ne? Guck mal, ich wusste gar nicht, dass du tatsächlich so aussiehst wie auf den Fotos, Mensch.
Ja, und du bist alt geworden.
Ja, wem sagst du das? Delfina, bevor wir hier wieder anfangen, uns selbst zu beweihräuchern, schön, dass du da bist. Wir sind total froh darüber, weil wir nämlich heute die Gelegenheit haben, dir Fragen zu stellen, die nicht alltäglich sind, weil es gibt einen bestimmten Grund dafür, dass du hier bist. Kannst du uns ganz kurz sagen, was glaubst du, warum du hier bist?
Ich bin Patientenbotschafterin und bin vor einem Jahr an CDP erkrankt. Mhm. Und ich möchte mich für die Erkrankung einfach stark machen und aufklären.
Super. Der Link zu Unglaublich krank liegt auf der Hand. Die von euch da draußen, die in der letzten Woche unsere Folge gehört haben, da ging es auch um dieselbe Erkrankung. Delfina, kannst du uns mal ganz kurz so ein bisschen...
Daniel, wir müssen vielleicht nochmal sagen für unsere Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt das nur abgekürzt, ne? CIDP.
Mhm. Ja, genau.
Stimmt. Das ist die chronisch inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie.
Genau.
Es ist natürlich ein sehr ernstes Thema. Und darüber wollen wir heute mit dir auch reden, Delfina. Wir wollen einfach auch mal herausfinden, wie es denn für dich ist, mit so einer Erkrankung zu leben. Du hast gerade gesagt, dass du ja auch erst seit gar nicht so allzu langer Zeit mit dieser Krankheit lebst und damit konfrontiert bist. Und ich glaube, dass es vielen Menschen da draußen einfach auch guttun wird, mal zu erfahren, wie man denn mit so einer außergewöhnlichen Situation, die dich ja, wenn man das realistisch betrachtet, auch weiterhin begleiten wird, wie man damit umgeht, ne? Und wie man damit lebt.
Ja.
Martin, ich würde dich bitten, vielleicht mal kurz uns aus medizinischer Sicht zu erklären, was denn diese Erkrankung eigentlich bedeutet.
Mhm. Wir haben hier wieder mal eine seltene Erkrankung auch. Und das eine, diese seltene Erkrankung betrifft vor allen Dingen die Nerven in den Armen und Beinen, also peripher sozusagen, also wir haben ja zentrale Nervenerkrankungen, da haben wir auch einige schon in unseren Folgen mal besprochen gehabt und das gehört zu den peripheren Nervenerkrankungen und das kann natürlich dann auch zu einer Reihe von Problemen führen, da sprechen wir gleich ja dann nochmal ein bisschen näher drüber. Und was passiert bei der CIDP? Wir wissen, in unserem Körper sind ja ganz viele Nervenfasern und die, wenn man sich das so vorstellt, sind ja wie so elektrische Kabel, die Signale vom Gehirn über das Rückenmark zu den Muskeln und anderen Teilen des Körpers führen. Und diese Nervenfasern sind ja mit einer Schutzhülle umgeben, namens Myelin. Und die hilft natürlich dabei, die Signale dann schneller und auch effizienter dann von dem Anfangsausgangspunkt zum Endpunkt dann zu übertragen. Und wenn man sich dann überlegt, was passiert bei der CIDP, die CIDP greift das Immunsystem an und das ist ja normalerweise im Körper, also unser Körper ist ja eigentlich immer vor Infektionen geschützt und es gibt halt Menschen, wo dieser Schutz nicht so gegeben ist und dann greifen halt bestimmte Autoantikörper die Myelinschicht an und zerstören die und dann funktioniert halt diese Weiterleitung dieser Signale nicht mehr so gut. Mhm. Und wenn man es zusammenfasst, ist es eigentlich eine Art Autoimmunerkrankung. Ne?
Genau.
Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig erklärt.
Super erklärt.
Ja.
Jetzt haben wir ja in unserer Geschichte in der letzten Woche bei Unglaublich krank auch erfahren, dass es wie bei so vielen seltenen Erkrankungen ja auch eine Krankheit ist, die sich sehr gut tarnt und die deshalb auch in der Diagnostik teilweise sehr lange Zeit einfach, die Ärzte brauchen sehr lange Zeit, um das überhaupt rauszufinden, was steckt hinter den Symptomen. Bevor wir jetzt einsteigen, so richtig ins Thema, würde ich dich, Delfina, gerne einfach fragen, wie es dir gerade im Moment geht und was vielleicht heute dein bisher bester Moment des Tages war, weil du bist in Köln gerade bei uns und kommst ja eigentlich aus der Nähe von Ulm, aus dem Süden.
Genau. Ja, ich freue mich, hier in Köln sein zu dürfen. Ich finde Köln super freundlich, vielfältig und interessant und geschichtlich auch sehr interessant. Und durfte heute schon ein bisschen die Stadt erkunden, zu Fuß. Und es hat mir richtig Spaß gemacht.
Das ist schon mal eine interessante Information, zu Fuß. Und das ist etwas, was für viele ja vollkommen selbstverständlich ist. Ist es das für dich auch, dass du große Strecken zu Fuß durch die Gegend läufst?
Ich sehe das nicht als selbstverständlich. Wenn ich ein Jahr zurückblicke, dann konnte ich maximal 20 Meter laufen. Und das war dann auch so der Höhepunkt meiner Erkrankung. Und wenn ich jetzt sehe, dass ich mal 20 Minuten ohne Pause durch die Stadt laufen kann, dann ist es natürlich ein Riesenschritt für mich nach vorne.
Kannst du vielleicht denn, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären oder mal beschreiben, wie sich die CIDP für dich anfühlt? Also was sind denn so Symptome, die du hast und wie fühlt sich das vielleicht an? Du sagtest ja auch, 20 Meter war früher so die Höchstleistung von der Strecke. Und was passiert da mit dir?
Wenn ich da ganz kurz nochmal einhaken darf, vielleicht fangen wir sogar mal so ein bisschen chronologisch an, weil wir wissen ja schon so ein bisschen über dich, Delfine, aber die netten Menschen draußen ja noch nicht. Vielleicht können wir ja mal ganz vom Anfang an starten und du kannst es mal an die Hand nehmen, Delfine, vielleicht uns mal erklären, wie das alles begonnen hat und wann das dann irgendwann auch so das neue Normal in deinem Leben war. Weil du hast ja bis vor gar nicht allzu langer Zeit, in Anführungsstrichen, ich finde das Wort immer schwierig, aber ein normales, der Norm entsprechendes, gesundes Leben geführt.
Richtig? Ja, ich hatte einfach das Glück, dass ich in einem gesunden Körper die letzten 40 Jahre leben durfte und ich habe das immer wertgeschätzt und habe es auch genossen. Und jetzt kam plötzlich die Erkrankung dazu und man muss definitiv umdenken. Und diese Erkrankung ist was Neues für mich, zumal das auch eine seltene Erkrankung ist. Das heißt, Informationen bekomme ich wenige, die muss ich mir wirklich raussuchen. Und ich muss lernen, den Alltag mit dieser Erkrankung zu meistern.
Wenn wir jetzt über die spezifische Erkrankung reden, was waren denn überhaupt die ersten Anzeichen? Wie hat das denn überhaupt angefangen?
Ich glaube, dass es schon vor der Pandemie losging, dass ich gemerkt habe, dass mein Körper ziemlich schnell geschwächt ist. Meine Muskeln in den Beinen waren permanent angespannt. Ich hatte auch immer wieder Fußkrämpfe oder Wadenkrämpfe. Klassiker war so auch mitten in der Nacht, wenn man so einen schönen Waden- oder Fußkrampf bekommt. Ich glaube, jeder kennt's. Und ich habe gemerkt, dass diese Symptome mit der Zeit zugenommen haben. Und dazu kam auch einfach körperliche Erschöpfung. Also jeder hat, sage ich immer, so einen inneren Akku. Und ich habe irgendwann mal gemerkt, dass dieser innere Akku relativ schnell leer war bei mir.
Hattest du denn auch so eine Ungeschicklichkeit beim Gehen? Also so, dass du das Gefühl hattest, ich bin unsicher auf den Beinen richtig und
das kam
auch vielleicht
dann
in der Nacht
Zeit.
So ein bisschen, also wenn man dann, weiß ich
die
nicht,
die berühmte Gangunsicherheit.
Genau. Das kam dann später erst dazu. Also es fing wirklich symptomtechnisch erst mit Muskelschmerzen an. Diese Muskelschmerzen fühlen sich an wie Muskelkater. Jeder kennt es. Und ich dachte tatsächlich am Anfang, das ist bei mir ein Muskelkater.
Weil du auch Sport gemacht hast und das damit in Verbindung gebracht hast, oder?
Also bewusst nicht. Ich dachte, okay, vielleicht war es die letzten Tage, war ich vielleicht doch mehr zu Fuß unterwegs, als ich dachte. Und habe das dann einfach als Muskelkater diagnostiziert, ja.
Sport ist ja auch nicht nur ins Fitnessstudio gehen, sondern ich meine, wir wissen, du hast 3 Kinder und bist ja wahrscheinlich, managst ja wahrscheinlich eine ganze Menge und das ist ja nicht nur Planung, sondern auch Ausführung.
Genau.
Und der berühmte Wasserkasten, den man dann mal irgendwie aus dem Kofferraum holt oder andere Dinge, die können ja durchaus auch mal für Muskelkater sorgen. Mein erster Impuls bei Krämpfen ist ja immer, eine Banane essen oder sich eine schöne Magnesiumtablette ins Mineralwasser hauen. Wie war das bei dir?
Zum Glück hatte ich tatsächlich Magnesium zu Hause und ich habe auch wirklich als erstes zum Magnesium gegriffen. weil ich auch dachte, okay, so viele Krämpfe, ungewöhnlich. Mhm. 100% Magnesiummangel, also nimmt man Magnesium ein.
Mhm. Hattest du das nur bezogen auf die Beine am Anfang? Ja. Oder hat sich das dann auch hat sich das entwickelt dann auch?
Also zuerst so Füße und dann ging es in die Waden hoch und am Schluss auch in die Oberschenkel. Mhm. Und es hat sich tatsächlich von ganz unten, von den Zehen, ist es hochgewandert. Mhm. Und ich habe das richtig gespürt, wie das die Beine...
Das ist richtig schmerzhaft.
Ne? Genau, hochgegangen ist. Und ich habe gemerkt, dass es irgendwas ist, was den Körper hochgeht.
Das klingt beunruhigend.
Ja, das klingt so ein bisschen, als hätte sich da irgendwas hochgefressen. Mhm. So würde ich es mit meinen Wörtern beschreiben. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Es ist, die Muskelschmerzen gehen schon zu lange, die Krämpfe, das passt alles nicht. Allein Muskelkater kann es nicht sein, weil ich kannte Muskelkater. Und aus diesem Muskelkater wurden richtige Muskelschmerzen. Und jeder kennt es, wenn er mal krank ist, einen Virusinfekt hat, diese Gliederschmerzen.
Furchtbar.
Und es fühlte sich dann wirklich wie Gliederschmerzen an. Mhm. Also es war weit über Muskelschmerzen hinaus.
Mhm. Und war das dein erster Impuls auch zu denken, du hast vielleicht einfach einen grippalen Infekt? Du hast ja gerade zum Beispiel auch die Pandemie erwähnt. Hast du zwischendurch vielleicht auch einfach mal gedacht, hey, Mist, ich habe Corona? Oder gab es solche Gedanken erstmal gar nicht? Weil man ordnet das ja immer irgendwie so in sein bestehendes System ein. Also wenn ich irgendein bestimmtes Schmerzempfinden habe, wie du es ja gerade auch beschreibst, dann greift man ja erstmal auf bewährte Muster zurück und sagt, okay, habe ich schon mal gehabt, als ich Grippe hatte. Das war aber, das widerspricht ja so ein bisschen aber dem der Beschreibung, weil du ja auch schon sagst, da kriecht irgendwas in mir hoch und frisst sich sogar in mir hoch. Das ist ja eine neue und auch, wie ich schon sagte, sehr beunruhigende Wahrnehmung eigentlich. Bist du da schon an dem Punkt gewesen, an dem du gesagt hast, das ist was ich so noch nicht kenne und wo ich jetzt mal schleunigst mehr Hilfe suchen sollte, auch professionelle, medizinische?
Damals fing bei uns der Herbst an und es wurde ziemlich schnell kalt. Mhm. Also die Übergangszeit von Sommer zu Herbst war ziemlich, die ging relativ schnell. Und ich habe wirklich gedacht, ich fange mir gerade eine Grippe ein. Mhm. Eine andere Erklärung hatte ich für das nicht. Und ich war vielleicht auch vom Alltag ein bisschen zu sehr abgelenkt. Mhm. Jetzt im Nachhinein denkt man natürlich anders. Aber ich habe es dann einfach darauf bezogen, okay, höchstwahrscheinlich bin ich gerade dabei, mir eine Grippe einzufangen. Und man versucht, möglichst noch die Kurve zu kriegen, bevor es dann einen richtig legt. Und,
also hast du auch gegengesteuert, also versucht genau. Alles, um doch auf dem Damm zu bleiben,
genau.
Sozusagen.
Ja, ja.
Das muss man ja auch dazu sagen, wir haben es ja schon erwähnt, es ist ja nicht so, dass du irgendwie zu Hause auf dem Kanapee sitzt und darauf wartest, dass irgendwie die Sonne untergeht und du dich auf den nächsten Ball begibst, sondern du hast ja ein volles und ausgefülltes Alltagsleben zu der Zeit gehabt. Das heißt, du musstest ja in einer gewissen Weise auch funktionieren, ne?
Genau, ich glaube, das kennt auch, oder die meisten kennen das auch, vor allem Mütter, die sowohl Haushalt, Kinder, aber auch versuchen, beruflich auf dem Sprung zu sein. Und es ist ja immerhin auch so eine Dreifachbelastung. Und klar, der Alltag muss laufen, Kinder müssen zur Schule, ich muss zur Arbeit. Mhm. Und da versucht man einfach, das Ganze zu meistern und möglichst problemlos.
Also dann auch so ein bisschen zu überspielen, ne? Dass man
genau.
Versucht, das einfach zu ignorieren, die Symptome vielleicht.
Genau.
Wie ging es denn dann weiter?
Irgendwann mal habe ich gemerkt, dass ich seit Tagen kalte Füße habe. Und diese Füße sind nicht warm geworden. Mhm. Am Anfang natürlich auch noch auf die Erkältung geschoben. Irgendwann mal habe ich gemerkt, hier stimmt irgendwas gar nicht. Meine Füße werden gar nicht mehr warm. Die Gliederschmerzen gehen nicht weg. Und es war auch dann der Punkt, wo ich zum ersten Mal meinem Mann gesagt habe, ich glaube, irgendwas stimmt bei mir nicht. Mhm. Irgendwas ist im Körper, das ich bisher so nicht kannte. Und ich habe auch das Gefühl, dass es einfach was Ernstes ist.
Das war ein großer Schritt, ne? Weil, also wir haben ja auch im Vorfeld schon gesprochen und du hast ja auch selber gesagt, dass du, ich glaube, was jetzt Wehleidigkeit ist, glaube ich, für dich ein ganz schlimmes Wort. Und ich glaube, überhaupt auch zu sagen, sich einzugestehen, hey, da ist irgendwas, was ich nicht unter Kontrolle habe, es fällt ja vielen Menschen schwer. Und ich glaube, oder ich frage dich das besser, ich behaupte das nicht. Du bist du ein Mensch, der dazu tendiert, dann auch diese Stärke einfach aufrechtzuerhalten und erstmal so der Fels in der Brandung zu bleiben, bevor er dann irgendwann sagt, wie du es jetzt gerade beschreibst, hey, ich brauche jetzt auch mal Hilfe, es geht nicht mehr?
Auf jeden Fall. Also ich habe versucht, alles aufrechtzuerhalten, weil ich mich freue, auch wenn es läuft. Es macht ja auch alles Spaß. Ich habe mich für dieses Leben entschieden und ich lebe auch gerne diesen Alltag. Und es macht mir Spaß. Und wenn man merkt, okay, irgendwas funktioniert nicht mehr so, wie man es kennt, und dass da eventuell auch was zusammenbricht, dann macht es schon ein bisschen nachdenklich.
Ja. Wie hat dein Mann reagiert, als du ihm das gesagt hast? Der war ja, könnte ich mir vorstellen, auch erstmal überrascht oder auch natürlich auch ängstlich oder hat sich Sorgen gemacht, weil gerade auch, weil er dich als jemand kannte, der sich erst dann meldet, wenn wirklich die Dinge richtig dramatisch sich anfühlen. Mhm. Wie hat er reagiert?
Also er hat mir auch geraten, möglichst schnell einen Arzt aufzusuchen und zu schauen, was da los ist.
Und das hast du dann auch getan?
Ich habe das dann auch getan. Ich bin erst zu meiner Hausärztin. Ich hatte ja davor auch starke Rückenschmerzen. Ich habe diese Rückenschmerzen mehr als stark empfunden. Das habe ich auch oft genug mitgeteilt, wo die Ärztin darauf meinte, ist höchstwahrscheinlich auf eine schwache Rückenmuskulatur zurückzuführen.
Also beweg dich mal.
Beweg dich mal.
Du bist selber schuld, Delfina. Warum machst du nicht mehr Sport, Mensch?
Ja, leider.
Das ist das, was man hören möchte.
Leider,
ne?
Ja. Und ist auch das noch zusätzlich in den Alltag mit einzubringen, ist dann eine doppelt- und dreifache Herausforderung. Der Tag hat leider nur 12 Stunden.
Also das ist halt auch immer so ein Thema, ne? Wenn junge Frauen dann in die Hausarztpraxis kommen mit Rückenschmerzen, kleine Kinder vielleicht, ne? Also man hat die Kinder häufig ja auch auf dem Arm oder trägt sie durch die Wohnung und begibt sich in Verrenkungen zu Hause, weil man mit den Kindern dann irgendwie Duplo oder Lego spielt oder irgendwas. Und
es gibt auch andere Klemmbausteine.
Ja, genau. Gibt noch andere Bausteine, aber dann wird vielleicht so das Schlimme erstmal ausgegliedert.
Genau. Ja,
und dann dauert das, bis man dann halt die nächsten Symptome dann kriegt und dann wieder vorstellig wird beim Arzt. Und wenn dann da weitergedacht wird, dann startet erst die Diagnostik so richtig. Ne?
Genau. Danach habe ich auch einen Orthopäden aufgesucht und er hat mir versichert, dass der Rücken einwandfrei ist. Und okay, dann war es für mich klar, so schlimm können meine Rückenschmerzen dann doch nicht sein, wie ich sie empfinde. Und habe das dann einfach beiseite gelegt.
Also was mich jetzt wirklich so ein bisschen schockiert fast, und das ist ja ein Thema, auf das wir noch ein bisschen näher eingehen werden. Martin, da musst du ganz stark sein. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wie kann es denn eigentlich sein, dass eine Ärztin, ohne jetzt diese Ärztin persönlich damit irgendwie zu meinen, dass das Einzige, was jemandem in den Sinn kommt, der eine Patientin hat, die sagt, ich habe schreckliche Schmerzen, mir geht's richtig dreckig, zu sagen, ja, machen Sie ein bisschen mehr Sport. Was hast du dabei empfunden? Also hast du das Gefühl gehabt, dass da genügend auch an Diagnostik in dem Moment stattgefunden hat? Was hat sie denn getan, um herauszufinden, dass du eine pathologisch schwache Rückenmuskulatur hast?
Ja, sie hat sich kurz meinen Rücken angeschaut und hat gesagt, wenn die Schmerzen nicht besser werden, soll ich einen Orthopäden aufsuchen. Und in der Zwischenzeit hat sie in der Praxis so einen Stromnadeln, die sie quasi im Rücken ansetzt.
So TENS oder so.
Genau. Und viele Patienten von ihr sind begeistert davon. Das würde sie dann in der Zeit quasi bei mir einfach anwenden.
Mhm.
Ja.
Das hast du mir im Vorfeld mal erzählt, dass das ja am Ende die Beschwerden aber nicht gelindert, sondern eigentlich eher verstärkt hat, ne?
Genau. Also während sie mal die Nadel gesetzt hat und ganz genau in diesen Nerv quasi reingepikst hat, wurde mir auch plötzlich schwarz vor Augen und ich bin umgekippt.
Das ist auch eine spitzen Idee, ne? Bei einer, zumindest, also ich frage den Martin das jetzt mal als medizinischer Laie. Also wenn eine neurologische Erkrankung zumindest im Raum steht als Möglichkeit, mit einer Nadel, die unter Strom gesetzt wird, in diese neuronalen Gewebe reinzustechen, ist das eine gute Idee? Würdest du das genauso machen?
Ich würde es jetzt nicht so machen.
Okay.
Das,
schön.
Ja, aber ich glaube, sie hat gar nicht in diese Richtung gedacht, ne?
Ich glaube auch nicht.
Also es ist ja häufig auch so, genau wie ich es gesagt habe, ne? Ja. Also Hausärzte, Familienmediziner, die sehen so das Gesamtkonzept, junge Mutter und so weiter, ne? Und ich meine, du warst ja dann beim Orthopäden gewesen, der hat dir dann ja bestätigt, dass da nichts mit dem Rücken ist und da warst ja dann beim Facharzt und dann bist du nach Hause gegangen und hast gesagt, ja, zu deinem Mann, der hat nichts gefunden, ist alles okay, ich bild mir das nur ein. Oder was hast du dir da gedacht?
Erst war ich natürlich erleichtert, weil ich dachte, okay, super, es ist alles in Ordnung. Mhm. Aber dann fängt man sich selber irgendwann mal in Frage anzustellen, weil man denkt sich, man kann sich das doch nicht alles so einbilden. Mhm. Gegen Ende war es ja auch so, dass ich gemerkt habe, dass ich kaum laufen kann. Also meine Füße haben sich angefühlt wie Backsteine. Die wurden total verkrampft und wurden unbeweglich. Und selbst beim Autofahren habe ich gemerkt, wenn ich die Kupplung drücke oder das Gas oder die Bremse, dass ich wie Kontrolle über meine Füße langsam verliere. Mhm. Also dass es schon fragwürdig ist, sich auch wirklich ins Auto zu setzen.
Absolut.
Kriegt man auch Angst, ne? Wenn man die Kinder irgendwo hinfahren muss.
Und genau, und spätestens beim Einparken, wo es dann um die Genauigkeit geht, kam schon kurz der Gedanke, okay, sei vorsichtig jetzt nicht, dass du das nächste Auto anfährst. Mhm. Weil jeder kennt es, man braucht ein gewisses Gefühl. Mhm. Um die Kupplung und das Gas zu drücken. Klar. Und dieses Gefühl fehlte mir gegen Ende.
Mhm. Hast du denn darauf reagiert? Hast du dann vermieden, Auto zu fahren? Oder wie geht man dann damit um?
Nee, ich habe es nicht gemieden, aber ich bin vorsichtiger geworden.
Jetzt ist es ja so, du hast mir erzählt, dass du ja, das fand ich ganz spannend, weil das so ein bisschen die innere Uhr, die Existenz der inneren Uhr nochmal unter Beweis stellt. Erzähl doch mal, es gibt eine bestimmte Uhrzeit, die für dich in dieser Phase eine besondere Bedeutung gewonnen hat, richtig?
Ja, 19 Uhr.
Warum?
Um 19 Uhr ging das große Frieren los. Ich habe gemerkt, wie mein Körper abkühlt und wie die Körpertemperatur wirklich runtergeht. Mhm. Und ich fing das Zittern an vor Kälte und bekam am ganzen Körper Gänsehaut. Und jeden Abend um 19 Uhr ging das los. Ja. Unabhängig vom Ort oder von den Räumlichkeiten oder vom Wetter. Und ich habe das auch meinem Mann gesagt und habe gesagt, schau mal, 19 Uhr, ich bekomme wieder am ganzen Körper Gänsehaut und fange das Frieren an. Und als Frau oder die meisten Frauen sind verfroren. Ich gehöre auch zu den Typen, die oft verfroren sind. Und ich habe es tatsächlich wieder auch auf solche Sachen geschoben, wo ich mir gedacht habe, ach, mein Körper, der spinnt jetzt irgendwie wieder rum. Punkt 19 Uhr geht's frieren los, also richtig ordentlich einpacken oder neben den Kamin sitzen.
Ja, aber interessant auch, wie gebrainwashed wir sind, ne? Also ich meine, das ist ja eine total patriarchale Legende, die da erzählt wird. Und das ist im Übrigen auch ein Thema, was wir nochmal vielleicht auch in einer anderen Folge besprechen. Also diese Gender Gap auch in der Medizin. Mhm. Also wie häufig werden Frauen irgendwelche Dinge eingeredet, die vollkommen jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Ja. Ich fange jetzt nicht von Hysterie an und was es im 19. Jahrhundert alles ging. Aber das ist ja auch so ein Beispiel. Ja, du frierst halt, bist halt eine Frau. So ein Quatsch. Und ich meine, in dem Fall, es ist ja auch nicht mehr lustig, weil auch das ja dazu beiträgt, dass eine Diagnose sich unter Umständen verzögert. Jetzt hattest du ja wirklich sehr gravierende Symptome. Wir machen mal einen kleinen Sprung oder ich mache mal so eine kleine Zusammenfassung auch. irgendwann, das hat mich in unserem Vorgespräch auch total beeindruckt oder auch erschreckt, hattest du ja diesen Patella-Sehnenreflex zum Beispiel gar nicht mehr. Also das, was eigentlich jeder kennt, ne? Man kriegt so mit so einem kleinen, runden
Hämmerschirm.
Auch wird einem so auf die Kniescheibe geklopft. Das ist ja, das macht man ja schon bei Kindern, um die Reflexe zu testen. Und
oder die Kinder machen das selber, um
oder die Kinder
Art zu spielen.
Genau. Und
Mama, du hast gar keinen Patellasehnenreflex mehr.
Ich, ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich das bei mir erleben würde, würde mir das echt Angst machen.
Was mir tatsächlich Angst gemacht hat, und ich glaube, da kann man CIDP auch super damit erklären, ist, dass mein Kopf gesagt hat, ich soll meine Zehen bewegen. Und diese Zehen haben sich einfach nicht bewegt.
Und das macht dann so ein Gedankenkreisen dann auch, ne? Man kommt dann in irgendwie, kriegt so innere Panik dann, ne?
Genau. Und ich glaube, damit kann man CIDP auch super beschreiben. Das ist genau das, dass ich quasi meinen Füßen kommuniziere, die Zehen sollen sich bewegen.
Ist wieder das Kabel, ne?
Ja, also dieses das Kabel, das beschädigt.
Nicht, du denkst oben nach, du möchtest das machen und genau, das wird nicht ausgeführt.
Genau, und es wird nicht ausgeführt. Da passiert nichts. Und so ein richtiger Punkt war bei mir auch, dass ja meine Füße permanent kalt waren. Und jeder kennt das im Winter, wenn er mal zu lange auf dem Weihnachtsmarkt ist oder beim Skifahren, dass die Füße irgendwann mal so kalt sind, dass man auch absolut nichts mehr spürt. Und kalte Füße sind auch kein angenehmes Gefühl. Das ist was höchst Unangenehmes.
Das ist ja auch mit Schmerz assoziiert. Genau. Ab einem gewissen Punkt fängt es ja an zu brennen, ne? Das sind
genau.
Ja, und genau.
Und diesen Punkt, den hatte ich schon lange, aber es war bei mir ein Dauerzustand. Und als ich mal abends, wo meine Kälte wieder losging, mir
19 Uhr,
Rückenheizkissen auf die Füße gelegt habe.
Keine gute Idee.
Und nach 20 Minuten unter der Bettdecke dachte ich, die Füße müssen doch irgendwann mal warm werden.
Das ist halt immer so das Thema, ne? Auf Verbrennungen und so weiter, genau. Da muss man echt aufpassen, genau. Bei solchen Sachen dann.
Und dann habe ich die Bettdecke zur Seite getan und habe gesehen, dass meine Füße rot sind. Und ich habe nichts davon gespürt.
Wahnsinn.
Und das war für mich dann definitiv der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's. Ich muss dringend zum Arzt. Hier stimmt was nicht.
Und dann, bist du dann wieder zurück zur Hausärztin bist du direkt zum Facharzt, Fachärztin in die Neurologie?
Ich wusste gar nicht, dass es irgendwas Neurologisches ist.
Ah, okay.
Weil ich konnte ja die Symptome in dem Moment überhaupt nicht zuordnen. Vor allem nicht in welchem Bereich. Ob es was Orthopädisches ist oder ob es was Neurologisches ist. Bevor ich die Erkrankung bekommen habe.
Ist auch nicht dein Job im Übrigen, wenn ich das mal ganz kurz einfügen darf, weil du bist ja die Patientin, ne? Also.
Ja, aber so ein Allgemeinwissen neurologischer Erkrankungen kannte ich vorher nicht. Klar hört man ab und zu mal Parkinson oder MS oder sowas. Aber ich hatte vorher über neurologische Erkrankungen überhaupt keine Ahnung. Und diese Symptome oder meine Symptome dann zuzuordnen in den neurologischen Bereich, das konnte ich als Laie nicht. Und in dem Moment habe ich dann die Hausärztin aufgesucht und habe gesagt, meine Füße, kein Gefühl mehr, ich kann meine Zehen nicht bewegen. Es fühlt sich an wie, wie Blocksteine. Ich habe Schmerzen in den Muskeln. Ich spüre keine Wärme mehr. Ich spüre keine Kälte mehr in den Füßen. Und dann hat sie meine Reflexe getestet und hat festgestellt, okay, hoppla, hier stimmt wirklich irgendwas nicht.
Ist doch nicht nur die schwache Rückenmuskulatur und du musst öfter zum Pilates, sondern da ist irgendwas krank in deinem Körper.
Genau. Bei ihr war natürlich der erste Verdacht Bandscheibenvorfall.
Das ist die weitergedachte, sie machen zu wenig Sport-Variante, ne? Martin, ich sehe dein kritisches Gesicht. Ich werde versuchen, ein bisschen weniger kritisch daran zu gehen. Nein, aber es ist schon... Ich bin ja auch selber hier so ein bisschen Advokat für die Patientinnen und Patienten als medizinischer Laie oder mit Halbwissen ausgestatteter Laie. Ich wundere mich einfach nur manchmal,
wenn ich
solche Geschichten höre, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich höre das ja auch manchmal, nicht selten. Aber mich interessiert jetzt, wie es weiterging vor allen Dingen.
Was mich aber vor allen Dingen auch noch interessiert, Delfina, ist, oder was ich ganz toll finde auch vor allen Dingen, ich meine, man muss ja sagen, du wusstest nichts darüber, aber du hast dich ja schlau gemacht und du hast vor allen Dingen auch eine Strategie entwickelt für dich, um Wissen zu bewahren und um auch eine ganz subjektive Empfindung letzten Endes zu dokumentieren. Du hast nämlich angefangen zu schreiben, ne? Was hast du denn, was genau hast du geschrieben? Du hast ja keine Kurzgeschichten, keinen Roman geschrieben, sondern was ganz Konkretes, ne?
Ich habe meiner Arbeitskollegin erklärt, dass ich das Gefühl habe, dass mit meinem Körper irgendwas nicht stimmt. Die hat in dem Moment parallel noch eine Ausbildung als Heilpraktikerin gemacht. Und sie meinte zu mir, ich soll doch ein Schmerztagebuch führen. Mhm. Wenn ich dann zum Arzt gehe, dann kann ich dieses Schmerztagebuch vorlegen. Und die kommen vielleicht dann durch dieses Schmerztagebuch schneller zu einer Diagnose.
Sehr gut.
Also habe ich mich ganz professionell hingesetzt und habe eine schöne Excel-Tabelle angelegt.
Natürlich.
Mit meinen,
Die Schwäbin.
Mit den Hauptsymptomen. Und habe dann wirklich morgens, mittags und abends meine Kreuzchen gesetzt. Und ich fand dann erschreckend, wie viele Kreuzchen da waren. Also mir selber wurde dann erst bewusst, wie ernst es ist und wie mein Alltag im Prinzip voller Schmerz war, von morgens bis abends.
Mhm. Unvorstellbar.
Und erst dann wurde mir bewusst, was ich da eigentlich gerade körperlich durchmache.
Wir reden von schlimmen Schmerzen. Ich habe dich in unserem telefonischen Vorgespräch gefragt, es gibt ja diese berühmte Skala. Sagst du nochmal, wo die Schmerzen in der Regel so bei dir lagen, wenn man von einer Skala von 1 bis 10 redet und 1, der praktisch kein Schmerz und 10 starker Schmerz ist?
Ich lag definitiv bei 8. Mhm. Also ich merkte...
Das dauerhaft, ne?
Dauerhaft. Mhm. Wirklich dauerhaft. Wenn ich Glück hatte, hatte ich vielleicht 1-2 Stunden mal abgeschwächtere Schmerzen. Aber im Prinzip ist es ein Dauerschmerz. Es ist nur die Frage von der Skala 1 bis 10, wo befinden wir uns? Mhm. Und im Höhepunkt der Erkrankung lag ich definitiv schon bei 8. Ja.
Das ist schon heftig, also für mich schwer vorstellbar. Aber jetzt wird ja alles gut in unserer Geschichte, weil jetzt gehst du ja zu Neurologen, ne? Der hilft dir jetzt, der weiß Bescheid, der ist Facharzt, der kennt sich mit allen Formen von Nervenerkrankungen aus und du hast ja vor allen Dingen auch eine super Vorarbeit geleistet und bringst ihm ein lückenlos geführtes Schmerztagebuch mit. Jetzt ist unsere Folge fast zu Ende, weil jetzt wird alles gut, oder?
Ich meine, du hast mit ihr geredet. Ich würde jetzt drauf tippen, dass, ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, dass du zum Neurologen gehst und der vielleicht Fibromyalgie?
Nein, gar nichts.
Gar nicht, gar nichts.
Gar nichts.
Oh, noch nicht.
Nein.
Okay.
Also nachdem mir der Orthopäde, ich hatte Riesenglück, weil ich innerhalb von einer Woche einen Orthopädentermin und einen MRT-Termin bekommen habe,
ja.
Versichert hatte, dass ich hervorragende Bandscheiben habe für mein Alter, habe ich den Neurologen aufgesucht, wo natürlich mindestens 4 Wochen Wartezeit sind, bis ich überhaupt an den Termin drankomme. Aber selbst da hatte ich Glück und kam ein bisschen früher dran. Und ich glaube, der hat sich das Schmerztagebuch nicht mal angeguckt. Hat ein paar Untersuchungen machen lassen, hat die Nervenleitgeschwindigkeit gemessen. Und
nicht nur einmal, oder?
Nicht nur einmal und insgesamt 3-mal, genau.
Im Abstand von Wochen, ne?
4 bis 6 Wochen hat er mich 3-mal antanzen lassen und hat mich einmal auf- und ablaufen sehen und hat mich jedes Mal aus der Praxis entlassen, ohne eine Diagnose und ohne Schmerzmittel.
Mhm. Martin, jetzt muss ich dich mal gerade fragen. Diese Nervenleitgeschwindigkeitsmessung, die macht ja Sinn grundsätzlich, ne?
Ja, das gehört eigentlich auch zum Diagnosestandard bei der Erkrankung.
Also, ist das denn normal?
Dass man eine Elektromyographie dann macht, ne? Und die Nervenleitgeschwindigkeit dann misst.
Mhm.
Und das würde mich mal interessieren, war die nicht auffällig?
Ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich froh war, dass ich jetzt beim richtigen Facharzt gelandet bin und hatte dann quasi das höchste Vertrauen in diesen Arzt. Mhm. Ich dachte, der wird jetzt wissen, was mit mir los ist und wie ich richtig behandelt werde. Deswegen habe ich auch nicht viele Fragen gestellt. Ich war mir sicher, er weiß, was er macht.
Das läuft.
Das läuft, ja. Und beim zweiten Besuch habe ich ihn dann gefragt, ob er schon ungefähr wüsste, in welche Richtung es geht. Und er meinte, ja, es sieht irgendwie nach Polyneuropathie aus. Aber
immerhin.
Wir müssen noch mal schauen. Und als er mich dann wieder mal so entlassen hat und ich keinen Schritt für mich persönlich weiter war, ging natürlich das große Recherchieren im Internet los. Mhm. Also genau das, was man nicht machen sollte, habe ich dann natürlich dann gemacht, weil ich mir dachte, okay, wenn ich keine konkrete Diagnose vom Arzt bekomme, dann schaue ich mal
was
Dr. Google zu Polyneuropathie und Muskelschmerzen meint.
Mhm. Ich verstehe das so, dass zu dem Zeitpunkt war das Verhältnis zu dem Neurologen eigentlich schon passé, ne? Also du hast es nicht mehr wirklich als einen Weg gesehen, der deiner Erkrankung auf die Spur zu kommen, oder? Also ich meine, muss man sich ja auch mal vorstellen, also man geht ja davon aus, dass man bei so einer Untersuchung wie dieser Nervenleitgeschwindigkeitsmessung irgendwie auch, die wird ja durchgeführt, um Anomalien festzustellen und auch ein Ergebnis zu erzielen. Wenn man das vielleicht ein zweites Mal macht, weil man sagt, hey, beim letzten Mal hatten wir eine Ungenauigkeit in der Messung, wir müssen das leider nochmal wiederholen, tut uns leid. Vielleicht noch nachvollziehbar, aber beim dritten Mal und man bekommt am Ende der Untersuchung oder einen Tag später nie ein Ergebnis, das ist schon merkwürdig, finde ich, oder? Martin?
Würde ich auch sagen. Die Frage ist, du hast ja dann gesagt, du hast dich zu Hause hingesetzt, hast dann Dr. Google befragt. Was hast du denn da eingegeben?
Nervenschmerzen habe ich eingegeben und Polyneuropathie. Und als Ergebnis habe ich meistens männlich Ü65 bekommen. Oder Diabetes, was bei mir nicht der Fall war. Oder
männlich Ü65, du hast dich auf jeden Fall gesehen gefühlt von Dr. Google, oder?
Total. Oder ich habe gefunden Nebenwirkungen einer Chemotherapie, was bei mir auch nicht der Fall war. Ich hatte das Gefühl, es ging schon in die richtige Richtung. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, dass Nervenerkrankungen sehr komplex sind.
Und ähnlich, ne? Vielerlei Hinsicht.
Genau, ne? Und ich alleine mir keine Diagnose stellen kann. Aber beim dritten Besuch beim Neurologen war ich dann auf das Gespräch vorbereitet, ihn auch damit direkt zu konfrontieren und zu sagen, ich muss jetzt wissen, wie es für mich weitergeht. Weil so durch den Alltag zu gehen, war für mich nicht mehr möglich.
Mich interessiert seine Reaktion. Wie hat er darauf reagiert?
Tatsächlich bekam ich die Frage gestellt, was denke ich, was wäre der richtige Weg für mich? Vom Neurologen.
In welcher Tonalität wurde die Frage gestellt? Hattest du das Gefühl, dass er sich da in dem Moment auch wirklich eine Blöße gibt und wirklich auch dir mitteilt, er weiß nicht weiter? Oder war es eher so ein von oben herab, was erlauben sie sich eigentlich, sich selber Gedanken zu machen? Ich bin der Facharzt.
Ich glaube, es war eine Mischung davon. Ich war von der Frage total geschockt, weil mein erster Gedanke war, bin ich der Arzt oder ist er der Arzt? Und ich war auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte mir sowas nicht mehr gefallen lassen. Ich kann es mir auch nicht mehr leisten, sowas gefallen zu lassen. Weil es für mich ja
immer
überhaupt nicht mehr
bergab ging, ne?
Genau, die Schmerzen wurden unerträglich. Ich hatte keine Schmerzmittel. Das Stärkste, was ich zu Hause habe, war eine Paracetamol oder eine Ibu.
Also du hast die ganze Zeit auch nichts von der Hausärztin oder vom Neurologen dann gekriegt? Auch nichts wegen der Polyneuropathie, die er ja schon vermutet hat?
Gar nichts in der Richtung. Und ich war geschockt über die Frage des Neurologen, was denke ich, wie es für mich weitergeht. Und dann habe ich ihm gesagt, ich merke für mich, dass ich schon seit Wochen, Monaten in ein Krankenhaus gehöre. Ich selber spüre, dass ich einfach in ein Krankenhaus gehöre. Und dann hat er mich gefragt, ob ich Depressionen hätte. Und ich habe darauf gesagt, ja, weil ich seit 3 Monaten... oder 4 mit unglaublich starken Schmerzen durch den Alltag gehen muss.
Fast unerträglichen Schmerzen.
Genau, und ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich es nicht mehr aushalten kann.
Und das, was du gerade sagst, ist kann man wörtlich nehmen. Ich meine, Martin, wir haben in anderen Folgen schon über Schmerz geredet. Schmerz kann ja
einen
auch
zerfressen, ne?
Und das Schmerz kann ja wirklich auch bis hin zu dem Wunsch, nicht mehr leben zu wollen, ja, führen, ne? Weil, ja, es einfach so unerträglich
vor
ist.
Vor allen Dingen, wenn du hast es gesagt, ne? Auf einer Schmerzskala 8 von 10 ist ja schon eine Nummer, ne? Und dann ohne Schmerzmittel, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Psyche dann da irgendwann den Geist aufgibt.
Genau.
Wortwörtlich, ne?
Genau, weil der Körper auch irgendwann mal an den Punkt kommt, wo er gar nicht mehr kann. Und ich glaube, dass ich mental schon eine sehr starke Persönlichkeit bin. Aber wenn der Körper und die Psyche nicht mehr mitmachen, dann ist man definitiv an einem Punkt gekommen, wo es nicht mehr schön ist.
Ganz kurz für uns zum Verständnis. Zu dem Zeitpunkt hast du weiterhin deinen Alltag bestritten, oder?
Ja, ganz normal.
Du hast dich nicht hingelegt und
gesagt,
hey Kids, ihr wisst, wo alles ist, macht euch ein Brot, geht zur Schule und weckt die Mama nicht, wenn ihr nach Hause kommt, sondern du hast durchgezogen, ne?
So einfach war es leider nicht. Zur Arbeit habe ich mich schon gequält, regelrecht gequält. Nachmittags konnte ich gerade noch so mein Programm mit den Kindern durchziehen. Und abends habe ich dann auch irgendwann mal der ganzen Familie kommuniziert, ich kann nicht mehr, und habe mich dann so gegen 18, 19 Uhr schon ins Schlafzimmer zurückgezogen, wo ich mich dann hingelegt habe.
Wie hat deine Familie darauf reagiert?
Sie
Wie
fanden,
haben die Kinder reagiert vor allen Dingen?
Also die Kinder sind jetzt in einem Alter zwischen 12 und 17 und Verständnis war da, aber jeder hat sich in der Familie gewundert, weil so kennen sie die Mama natürlich nicht.
Hast du das Gefühl gehabt, dass sie Angst um dich hatten, oder was war das vorherrschende, die vorherrschende Emotion so in deiner Wahrnehmung?
Dass ich für die Kinder nicht so da sein kann, wie ich es mir wünschen würde.
Mhm.
Das heißt, beim Abendbrot würde ich gerne mit den Kindern am Tisch sitzen, gemeinsam die Küche aufräumen, solche Geschichten.
Das ist deine Sicht.
Das ist meine Sicht, das genau.
Was glaubst du, war die Perspektive deiner nicht mehr ganz kleinen Kinder und auch vielleicht deines Mannes?
Ich glaube, die haben sich schon gewundert und hatten vielleicht auch Angst, aber in dem Moment hat es, glaube ich, keiner groß laut ausgesprochen.
Mhm.
Ja.
Jetzt hast du vorhin ja erwähnt, du warst eigentlich selber schon dir vollkommen bewusst darüber, dass du ins Krankenhaus gehen musst. Ja. Du bist ins Krankenhaus gegangen da, ne?
Genau. Ich habe vom Arzt verlangt, dass er mir eine Überweisung ausstellt, dass ich gleich stationär aufgenommen werde. Wir haben natürlich sämtliche Krankenhäuser abgeklappert im Umkreis von 80 bis 100 Kilometern. Zu der Zeit hatten wir den Monat Januar. Ich bekam Angebote Anfang April, obwohl ich akuter Fall war.
Also du bist nicht den Weg über die Notaufnahme gegangen, hast gesagt, es geht nicht mehr,
genau,
und nimmt mich jetzt auf?
Ich hatte zum Glück, dass ich in der neurologischen Praxis eine Arzthelferin hatte, die unheimlich hinterher war, dass mich irgendein Krankenhaus aufnimmt.
Und die guten Seelen, ne?
Ja.
Also die das dann erkennen und auch unterstützen, das ist halt ganz wichtig. Ja.
Genau, und einen Tag später kam ich dann in ein neurologisches Krankenhaus.
Ja. Und dann hat man da?
Dort hat man wieder sämtliche Untersuchungen durchgeführt. Ich kam mit einem unterkühlten Körper im Krankenhaus an.
Mhm.
Und
was heißt das, wenn du von Unterkühlung sprichst?
Also ich hatte an den Zehen Frostbeulen tatsächlich.
Wow.
Das war aber auch in der Winterzeit, ne?
Ja, also wir hatten schon Januar, genau.
Mhm.
Der Körper war unter der Normaltemperatur. Die haben mich erstmal wirklich in Decken gewickelt und Wärmeflaschen hergeholt.
Aber du warst jahreszeitlich angemessen gekleidet?
Ich war jahreszeitlich angemessen gekleidet. Der Körper war nicht mehr imstande, die Körpertemperatur zu regulieren.
Mhm.
Und der war irgendwann mal einfach nur kalt.
Vor 19 Uhr.
Vor 19 Uhr.
Das heißt, auch daran hast du gemerkt, das klingt jetzt so witzig, aber auch daran hast du gemerkt, das wird immer schlimmer.
Genau.
Man kann nicht mehr die Uhr danach stellen, sondern es hat seine eigenen Gesetze entwickelt und macht mit deinem Körper eigentlich, was es will, die Erkrankung, von der du nicht wusstest, was genau. Ist für eine Erkrankung.
Man ist einfach nicht mehr Herr der Lage des eigenen Körpers.
Mhm. Gut, dann haben die in der Klinik, in dem Krankenhaus, haben die dann wahrscheinlich auch ganz viele Tests wiederholt nochmal, ne?
Genau.
Und wie ging es dann weiter? Wann hattest du das Gefühl, dann nähert man sich einer Diagnose?
Erst wurden natürlich Tests gemacht, Blutuntersuchungen, später auch die Lumbalpunktion.
Mhm. Davor habe ich ganz schlimme Angst. Kannst du das gerade einmal erklären, wie das gemacht wird? Oder ist das schlimm?
Ich hatte auch sehr Angst.
Mhm.
Und zwar wird hinten in den Rücken eine Nadel gestochen.
Mhm.
Und
man liegt dann so in Fötusstellung, ne?
Genau.
Mhm. Und so ein bisschen überdehnt sein, dass man dann zwischen die Bandscheiben mit der Hohlnadel kommt, ne?
Genau, und dann entnimmt man quasi Gehirnwasser, weil das ist Gehirnwasser wie im Kreislauf.
Ja.
Einmal den Rücken entlang läuft, glaube ich.
Mhm.
Und dann nimmt man ein Stück.
Ein bisschen
genau, von diesem Gehirnwasser
von
ab.
Von dem sogenannten Liquor, ne?
Liquor klingt schon besser, ja.
Genau. Ja, Gehirnwasser macht einem Angst, gell?
Ja.
Und es wird dann untersucht und ins Labor geschickt. Und dann liegt man erstmal natürlich da und wartet tagelang auf die Ergebnisse.
Mhm.
Weil oft die Entnahme von den Patienten erstmal gesammelt wird und dann wird sie gesammelt weggeschickt ins Labor zur Untersuchung.
Ja.
Und MRT wurde gemacht. Man hat sich den Kopf genauer angeschaut, den Rücken nochmal.
Martin, da kannst du vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären, die verschiedenen diagnostischen Verfahren. Also wir haben von der Lumbalpunktion gesprochen, wo dieses Nervenwasser entnommen wird, dieser Liquor. Da schaut man wonach gezielt? Nach Entzündungswerten?
Genau, man guckt jetzt nach Entzündungswerten. Man guckt halt vor allen Dingen, ob da bestimmte Proteine drin sind oder nicht drin sind. Also ist eine spezielle Untersuchung, die einfach wichtig ist, ne, um dann auch neurologisch dann nochmal in der neurologischen Diagnostik weiterzukommen. Und ergänzt dann natürlich auch die anderen Untersuchungen. Also die haben dich wahrscheinlich dann nochmal vernünftig interviewt, hoffentlich.
Richtige Anamnese.
Eine vernünftige Anamnese gemacht. Dann ist wahrscheinlich auch wieder die Nervenleitgeschwindigkeit nochmal wiederholt
worden. Zum vierten Mal.
Und die haben sich sogar ganz genau mein Schmerztagebuch angeschaut, das sich 3 Monate lang geführt hat.
Sehr gut. Und
es wurde aber auch Zeit, also bei der Mühe, die du dann gemacht hast.
Tatsächlich. Und in seltenen Fällen ist es ja sogar so, dass dann halt auch eine Nervenbiopsie gemacht wird. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch gemacht wurde.
Nee, hat man bei mir zum Glück nicht gemacht.
Mhm. Das ist richtig, das tut richtig weh, oder? Denke ich mir.
Da wäre separat ein Termin, OP-Termin angesetzt worden.
Anästhesie, ne?
Genau, und da entnimmt man quasi ein Stück vom Muskel.
Mhm.
Genau.
Das wäre dann eine Muskelbiopsie gewesen. Es gibt ja eine es gibt die Nervenbiopsie, wo man ein Stück von einem Nerven dann auch untersucht.
Genau.
Und auf der anderen Seite dann die Muskelbiopsie, wo man dann halt Muskelgewebe auch nochmal ganz spezifisch bei den degenerativen Muskelerkrankungen sich anguckt. Genau, und da muss man halt auch gucken, weil es gibt halt Untersuchungen, die kann man nicht unbedingt dann mit unter Narkose machen. Also dann wäre dann Vollnarkose, aber nicht lokal. Weil das dann halt auch das Gewebe schädigen kann.
Denke ich mir,
ne, ja,
gerade bei, Nerven, ne?
Ja.
Also weil ich meine, letztlich bei der Anästhesie geht es ja darum, diese Nervenleitfähigkeit.
Ja, das würde man dann vielleicht auch, da muss man schon gucken, dass man den Patienten nicht traktiert.
Er soll nicht gequält werden, genau.
Und meine Lieblingsuntersuchung war tatsächlich die, wo man mit so einer ganz feinen Nadel in den Muskel sticht.
Mhm.
Und dann kleine Stromschläge verpasst bekommt.
Das erinnert mich aber ein bisschen an das, was die Hausärztin am Anfang verschrieben hat, oder?
Das war um einiges noch angenehmer.
Okay.
Diese kleinen Stromschläge, die nehmen, also man bekommt zum Beispiel 10 kleine Stromschläge. Und diese werden von der Stärke her jedes Mal erhöht.
Genau. Das ist gut erklärt.
Das ist so ein bisschen wie...
Aber dann, da hat man aber bei dir was gesehen.
Da hat man bei mir was gesehen. Und zwar hat man gesehen, dass ich wirklich so gut wie gar kein Gefühl mehr in den Füßen und in den Beinen habe. Und man konnte das richtig nachmessen. Und diese 2 Damen, die mich da untersucht haben, die haben kaum ihren Augen trauen können, was sie da gesehen haben, was ihnen das Gerät angezeigt hat, so dass sie die Untersuchung fast nochmal wiederholt haben. Das heißt, ich durfte die ganze...
Das Gerät ist kaputt.
Ich durfte, weil die wirklich nicht glauben konnten, was sie da abgelesen haben. Und die haben die Untersuchung fast nochmal wiederholt. Mhm. Am Schluss habe ich, glaube ich, aufgehört, bei 100 Stromschlägen zu zählen, weil es übelst anstrengend war. Mhm. Das ist wirklich gemein. Aber es hat einen großen Beitrag dazu beigetragen,
in die richtige Richtung zu gucken, ne?
Ja.
Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass du wahrscheinlich ja auch durch diesen lang anhaltenden, wirklich, ja, wie du es sagtest, fast unerträglichen chronischen Schmerz auch eine gewisse Toleranz entwickelt hattest oder Resilienz entwickelt hattest gegen diese Schmerzen, auch dieses Tests, oder? War das nicht so, oder war das nochmal so ganz besonders schmerzhaft für dich?
Mit meiner Kraft war ich eigentlich am Ende. Und jeder weitere Test
hat nochmal mehr Substanz von dir genommen, ne?
Definitiv. Und ich war einerseits, da hatte ich das Gefühl wirklich im Krankenhaus, dass ich dann in richtigen Händen bin, weil ich auch gesehen habe, was für Untersuchungen gemacht werden, wie viele Leute um mich rumgesprungen sind. Ich hatte das Glück zu der Zeit, dass in der Nähe ein anderes Krankenhaus zugemacht hat. Und die Neurologen aus dem anderen Krankenhaus sind zu ihren Kollegen dazugekommen und haben in einer doppelter Belegung gemeinsam gearbeitet. Und ich habe gesehen, da passiert was. Und wenn ich hier keine Diagnose bekomme, dann weiß ich auch nicht. Also, aber da fühlte ich mich wirklich zum ersten Mal richtig aufgehoben.
Und dann kam die Diagnose. Wie lange dauerte das dann noch?
Ich glaube, es war damals so zwischen 5 und 6 Tagen bekam ich diese Diagnose.
Wahnsinn, nach so einer langen Zeit, ne? Dann fragt man sich doch auch, hey, warum jetzt erst, oder?
In dem Moment geht eigentlich alles einem durch den Kopf. Man hat wieder mal Dr. Google gefragt, was für Nervenerkrankungen gibt es? Und meine Angst war tatsächlich, dass es in Richtung ALS geht.
Also nochmal für unsere Zuhörerinnen, die jetzt das erste Mal einschalten, amyotrophe Lateralsklerose. Eine nicht so schöne Diagnose, weil sie halt relativ schnell auch zum Tode führen kann oder führt.
Und klar, solange man auf die Laborergebnisse wartet und eine klare Diagnose hat, rechnet man halt mit allem, wenn es sein muss, auch mit dem Schlimmsten. Und das war so meine größte Angst, dass es in Richtung ALS geht. Dann kam die Diagnose CIDP. Ich war super froh, dass es nicht ALS ist. Aber ich dachte mir, was ist CIDP?
Und dann hast du wieder Dr. Google befragt.
Dann habe ich wieder Dr. Google gefragt. Nein, der Neurologe hat mir in 3, 4 kurzen, knappen Sätzen erklärt, was die CIDP ist. Ich war natürlich mit diesen Sätzen total überfordert. Er als Facharzt, für ihn war es ganz klar. Und ich musste mich erst hinsetzen und recherchieren.
Und das übersetzen.
Übersetzen lassen in der Facharztsprache, was es eigentlich bedeutet, CIDP.
Unser großes Anliegen ja auch, Martin. Ne?
Das möglichst einfach immer zu erklären, in Laien verständlich
sozusagen. Wie du immer so schön sagst, genau, man kann es in schlau sagen und man kann es in verständlich sagen. Und das ist ja wirklich auch eine Mission, die wir so ein bisschen haben, dass wir versuchen wollen, dass Menschen auch verstehen, was eigentlich mit ihnen passiert, ne? Deswegen machen wir das ja auch und deswegen sind wir auch so froh, dass du hier heute bist, Delfina, und ein bisschen erklärst, weil, wie gesagt, viele Menschen sicherlich noch nie davon gehört haben. Du ja im Übrigen zu dem Zeitpunkt davor ja auch noch nicht.
Genau, also ich hätte mich gefreut, hätte das in verständlicher Sprache erklärt oder hätte mir einen Flyer in die Hand gedrückt und hätte gesagt, schau mal, das ist die CIDP, hier kannst du alles nachlesen. Für mich war es auch wichtig, wie geht's für mich weiter? Ich habe die Diagnose, was für Therapiemöglichkeiten habe ich?
Genau, das ist ja immer das große Problem, ne? Man hat eine Diagnose, wird dann entlassen und dann ist man wieder so schlau wie vorher, ne? Weil man nicht weiß, wohin muss ich mich wenden? Genau. Wer ist denn der oder die richtige Ansprechpartnerin für mich?
Genau.
Und dann geht's auch nicht weiter, ne?
Aber da gibt's ja eine tolle Sache. Es gibt ja Selbsthilfegruppen zum Glück, auch für die seltensten aller Erkrankung. Hast du Berührungspunkte dann gehabt, auch mit Selbsthilfegruppen?
Genau, wie ich gesagt habe, also ich hätte mir damals im Krankenhaus wirklich einen Flyer gewünscht, wo einfach nochmal mit klaren Worten...
Oder ein Tutorial.
Genau, einfach so kurz erklärt, was ist CDP, was hat es damit auf sich, wie kann man das mit Medikamenten behandeln, wie kann ich mit CDP meinen Alltag meistern, wie geht's für mich weiter. Und dann habe ich die Selbsthilfegruppe im Internet gefunden und habe die gleich natürlich angeschrieben und habe um Infomaterial gebeten, um einfach zu wissen, wie es mit mir weitergeht.
Mhm.
Und ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass es solche Gruppen gibt, die sich für seltene Erkrankungen einsetzen.
Ist gut, dass du das auch nochmal sagst, weil das ist sonst immer unser Part, dass wir dann nochmal auf die Selbsthilfegruppen hinweisen. Mhm. Auch nochmal hier an dieser Stelle vielleicht auch den Dachverband für die Selbsthilfegruppen, die Achse e.V.
Ja, den kann man gar nicht oft genug erwähnen, genau. Die Achse mit den tollen Menschen, die da arbeiten, weil wirklich Tag für Tag einfach ihre gesamte Power dafür aufwenden, dass Menschen wie du, die keine Diagnose haben oder eine Diagnose haben, eine Erkrankung, die nicht gut erforscht ist, noch nicht lange genug erforscht ist oder auch einfach in der Therapie schwierig ist, die einfach aufzufangen, an die Hand zu nehmen und ihnen genau das, was du gerade geschildert hast, zu geben, nämlich Informationen und aber auch einfach mal zu sagen, hey, erzähl mal, wie geht's dir, was machst du, wie fühlt sich das für dich an? Da sind Gleichgesinnte und Leute, die auch betroffen sind. Insofern nochmal Shoutout an die Achse. Ja, und das ist alles... Das ist ja wirklich wie so eine Achterbahnfahrt gerade, auch für mich, weil ich meine, ich beschäftige mich jetzt ja auch schon länger mit dem Thema seltener Erkrankung, aber gerade jetzt auch in solchen Gesprächen, wo man wirklich ganz nah dran ist und mit jemandem wie dir spricht, der das nochmal wirklich aus erster Hand schildert, so emotional auch, denkt man auch immer wieder, und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, es kann halt wirklich jeden zu jeder Zeit einfach betreffen. Wir sollen natürlich nicht ständig darüber nachdenken, oh Gott, ich werde bestimmt bald krank, aber wir sollen auch ein bisschen die Demut, glaube ich, manchmal entwickeln, zu sagen, hey, egal wie stark und fit ich gerade bin, das kann in 2 Minuten schon anders sein. Und deswegen finde ich es so wichtig, auch darüber regelmäßig zu reden und auch einfach so ein bisschen auch Angst abzubauen. Also natürlich ist das Horror und natürlich ist das auch für dich eine ganz schlimme Erfahrung, die du gemacht hast. Aber du sitzt hier heute mit uns, du bist aus Süddeutschland hierher gekommen und hast glücklicherweise auch eine einigermaßen schöne Zeit in dieser sommerlich verregneten Stadt gerade. Und du machst das Beste daraus gerade, ne?
Ja, ich versuche das Beste draus zu machen. Sich zurückzuziehen und permanent zu trauern, bringt ja nichts.
Mhm.
Und man möchte ja auch nicht, dass so eine Krankheit über einen, ich würde schon mal sagen, herrscht.
Mhm.
Also man möchte ja schon irgendwie diese Krankheit auch im Griff haben und lernen, damit umzugehen. Und ja, mir ist es einfach wichtig, draußen die Leute aufzuklären, weil auch so diese Vorurteile da sind, dass die typischen Erkrankten männlich und über 65 sind oder Diabetiker, so sagen, nee, es ist nicht so.
Ja.
Es gibt auch solche wie mich und auch durch die Social Media und die Selbsthilfegruppen lerne ich immer mehr CIDP-Erkrankten, denen es genauso geht wie mir. Und ich möchte auch den Neurologen ein bisschen die Augen öffnen, ihre Patienten oder Hausärzte besser unter die Lupe zu nehmen, um schneller eine Diagnose stellen zu können.
Ja.
Oder wenigstens schneller in die richtige Richtung leiten können. Und dafür mache ich mich auf jeden Fall stark.
Das finde ich toll. Und das ist ja auch, Martin, darüber reden wir ja auch häufig, es ist ja auch diese Podcasts, die wir hier machen, die richten sich ja explizit nicht nur an Betroffene oder auch an interessierte Laien, sondern die sind ja auch adressiert an Studierende, an eine neue Generation von Ärztinnen und Ärzten und auch an Ärztinnen und Ärzte und Mediziner, die schon praktizieren und die einfach in ihrer Ausbildung gar nicht mit diesen Themen seltener Erkrankungen bisher konfrontiert worden sind, weil sie halt selten sind und weil man einfach natürlich auch mit einer gewissen Effizienz ausbildet und sagt, wir kümmern uns um die großen Volkskrankheiten, um die Dinge, die häufig vorkommen. Aber wie wir alle wissen, nicht nur hier am Tisch, die Gesamtheit aller seltenen Erkrankungen, so selten sie für sich allein genommen sind, die hat eine Dimension, die die Größenordnung von den großen Volkskrankheiten durchaus hat. Und selbst wenn nur 3 Leute diese seltene Erkrankung haben, haben diese Menschen es verdient, dass man sie richtig behandelt. Und zwar menschlich, aber auch medizinisch. Und deswegen bin ich froh, dass wir hier heute sitzen und nochmal eine Lanze brechen für bessere Diagnostik und mehr Awareness.
Also ich habe schon mitbekommen von CIDP-Erkrankten, dass bei vielen sogar eine Diagnose bis zu 5 Jahren dauert, bis sie eine klare Diagnose bekommen. Und das finde ich enorm erschreckend, weil diese Krankheit ist ja eine fortschreitende Krankheit. Und solange sie nicht mit Medikamenten behandelt werden kann, geht die ihren Weg. Und in der Zeit leiden diese Patienten enorm und wissen sich nicht zu helfen, bevor sie nicht eine klare Diagnose haben. Und ich finde, dass auf jeden Fall viel mehr aufgeklärt werden muss.
Und die Erkrankung, vielleicht muss man das auch nochmal an der Stelle sagen, ist ja sehr variabel, ne? Die kann ja schubförmig auftreten, das nennt man dann so rezidivierend, remittierend, ne? Also genau. Dass das dann immer wieder in Schüben auftritt oder dann halt so einen kontinuierlichen Verlauf dann auch hat, ne? Dass das immer schlechter wird, so schleichend schlechter wird, so wie es ja bei dir ja auch war. Das war ja, glaube ich, nicht so schubförmig, sondern eher immer weiter hat sich das entwickelt, oder? Hattest du das Gefühl, da waren Schübe dabei?
Ich glaube, dass da schon Schübe dabei waren. Also ich habe auch eine kleine Umfrage im Social Media gefragt bei CIDP-Erkrankten, was bei denen eigentlich die Schübe auslöst. Also zum Beispiel diese Aufklärung mit diesen Schüben hatte ich auch nicht im Krankenhaus. Das habe ich dann später durch die Selbsthilfegruppe und die Social Media Gruppen erfahren, dass wir CIDP-Erkrankten wie MS-Patienten, glaube ich, diese Schübe haben. Und ich wusste nicht, dass unsere Erkrankung Schübe hat. Und dann habe ich auch ein bisschen nachgefragt, was bei denen persönlich die Schübe auslöst, weil jeder CIDP-Erkrankte individuell ist. Und am Schluss kamen wir doch zum gemeinsamen Ergebnis, dass sowohl psychische als auch physische Belastung diese Schübe auslösen kann.
So, jetzt haben wir über die Ursachen gesprochen oder über mögliche Ursachen und das ist ja einfach auch ein weites Feld. Ich meine, da sind wir wieder auch bei der Psychosomatik, Martin, unser liebstes Thema, was man sich ja auch immer vergegenwärtigen muss, dass es nicht nur immer körperliche Auslöser sind, sondern dass Psyche und Soma ja auch Hand in Hand gehen. Was mich jetzt zum Ende unseres Gesprächs, was ich sehr bereichernd und toll finde, was mich sehr interessiert ist, wie geht es dir heute und was genau wird unternommen, um deine Erkrankung zu behandeln?
Also ich bekomme momentan alle 3 Wochen Immunglobuline.
Kannst du das erklären? Also die oder Martin vielleicht zur Seite springen, hilfreich. Das unterstützt einfach das Abwehrsystem.
Genau, das Immunsystem. Und wir wollen ja vermeiden, dass halt auch die Nervenfasern weiter kaputt gehen und dass das Immunsystem stabil bleibt, ne? Und deswegen halt auch die Gabe von Immunglobulinen.
Genau. Okay, das heißt, du bekommst diese Immunglobuline und die machen sich hoffentlich auch bemerkbar. Wie machen die sich bemerkbar für dich im Alltag?
Die machen sich sehr langsam bemerkbar. Nervenerkrankungen erfordern sehr viel Geduld, habe ich gemerkt. Mir hat man damals schon Immunglobuline im Krankenhaus verabreicht und hat mich auch gleich gefragt, ob ich schon eine Besserung merke. Ich war natürlich selber auch sehr ungeduldig zu der Zeit, weil ich möglichst schnell wieder gesund werden wollte. Ich habe gemerkt, mit dem Gesundwerden dauert's.
Wie ist das denn eigentlich? Steht die Therapie dir immer zur Verfügung? Weil also Immunglobuline werden ja gewonnen, muss man ja auch sagen, sind Spender notwendig. Und in der Pandemiezeit war das ja auch schwierig, an dieses
Erklär das
Therapie
mal
zu kommen.
Ne? Wie werden die denn gewonnen?
Das ist quasi wie eine Blutspende. Die Immunglobuline werden isoliert.
Aus dem Serum?
Aus dem Serum, ja. Und dann werden sie aufgearbeitet und werden dann quasi dann als Medikament dann auch gegeben.
Also das ist ein sehr wertvoller Rohstoff, kann man sagen.
Und die Diagnose, die kam ja erst nach der Pandemie. Und ich habe diese, man hat versucht natürlich erst durch eine Cortison-Stoßtherapie, durch Schmerzmittel und Beruhigungsmittel das in den Griff zu bekommen. Und erst die zweite Gabe waren dann die Immunglobuline. Die Besserung hat wirklich auf sich warten lassen. Also ich glaube, erst nach 7 oder 8 Monaten regelmäßiger Immunglobulingabe habe ich so langsam eine Besserung gemerkt. Es hat wirklich viel Zeit gebraucht. Und momentan gehe ich alle 3 Wochen. Ich habe einen neuen tollen Neurologen gefunden. Er verabreicht bei sich
Liebe
in der
Grüße.
Praxis. Genau. Er verabreicht bei sich in der Praxis diese Immunglobuline. Und ich nehme regelmäßig Schmerzmittel und Beruhigungsmittel ein. Gehe regelmäßig zur Physiotherapie, die mir unglaublich viel helfen.
Ja, baut wieder auf, ne?
Genau. Und ich habe auch für mich privat angefangen, zum Hatha-Yoga zu gehen. Das ist eine Mischung aus Atmung, Muskeldehnung und Muskelaufbau.
Das würde Esther jetzt gut gefallen.
Und ich habe gemerkt, dass es mir super gut tut.
Ja.
Kann ich nur weiterempfehlen. Leistungssport kommt für mich momentan nicht mehr in Frage, hatte ich auch nicht vor. Aber ich merke, dass es für mich momentan der richtige Sport ist mit dieser Erkrankung. Und ich freue mich auf jede Hatha-Yoga-Stunde.
Das ist super, aber das heißt, das ist ja auch nochmal wichtig zu sagen, auch da, also du hast ja damals auch auf dem Weg zur Diagnose dich sehr proaktiv bemüht, aber auch in der Therapie ist es durchaus sinnvoll, zusätzlich zu dem, was die Ärzte verschreiben, sich Gedanken zu machen, wie kann ich mir selber Gutes tun, und wie der große berühmte Kampfkünstler Bruce Lee einst gesagt hat, man kann dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst. Also das würdest du unterschreiben an der Stelle wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Verheiratet, dreifach Mama, berufstätig, und manchmal ist man so in seinem Alltag drin, dass man sich selber dabei vergisst. Es sind ja auch Sachen, die mir alle Spaß machen. Dennoch ist es wichtig, auch für sich selber was zu tun.
Ja.
Und das Positive, was ich jetzt aus dieser Erkrankung auf jeden Fall mitnehme, ist, dass ich viel mehr jetzt auf meinen Körper höre. Wenn ich merke, dass es mir zu viel wird, nehme ich mir die Zeit für mich selber, indem ich mich entspanne oder einfach auch mal die Beine hochlege. Ich bin froh, dass ich in einem Land lebe, wo mir diese medizinische Möglichkeit gegeben wird, mit dieser Erkrankung zu leben und umzugehen. Ich bin froh, dass wir im Jahr 2024 leben.
Und das tut sich immer mehr, auch in der Medizin.
Genau, und das ist auch wirklich meine große Hoffnung, also auch hier nochmal nach außen, dass sich im neurologischen Bereich in den nächsten Jahren vielleicht noch sehr viel tun wird,
ja,
um auch diese Erkrankung vielleicht besser in den Griff zu bekommen als bisher.
Gebt euch Mühe.
Gut, da muss man vielleicht sagen, ne, es gibt ja einige Patienten, die wo die Therapie sehr gut anschlägt, ne, die dann auch eine schnelle Besserung dann erhalten. Andere sind halt langfristig auch auf die Therapie angewiesen. Also es ist sehr variabel, auch genau, die Prognose.
Ja.
Aber du hast natürlich recht, da tut sich sehr, sehr viel, auch auf dem medizinischen Markt sozusagen, in der Forschung. Und ich glaube, dass du da Zukunft auch eine gute Prognose haben wirst.
Also das ist natürlich meine große Hoffnung und auch mitunter ein Grund, warum ich mich als Patientenbotschafterin für die Erkrankung einsetze. Und ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
Super. Vielen Dank, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du uns so transparent über dein Leben uns Auskunft gegeben hast. Und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn wir sagen, wir wünschen dir alles Gute und toll, dass du hier bist.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke.
Und bis bald.
Ja.
Tschüss.
Ciao.
Und genieß die Zeit in Köln.
Dankeschön.
Tschüss.
Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.